Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Seine Unkalkulierbarkeit wird kalkulierbar. Die sind wie aus dem Nichts emporgeschossen. Das ist FOMO, das ist Tina und das ist die Wall of Worry. Den Schweizer Franken kann man nicht schwächen. Den Schweizer Franken wird man nicht schwächen können. Also der Algorithmus ist gerade jetzt, die neuesten Auswertungen, sehr spannend. Dann fliegt der Deckel weg. Es kommt keine größere Korrektur.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Unser Mann aus der Schweiz, ihr habt ihn zuletzt immer öfter gefordert und hier ist er, Moimir Lenker, live aus Zürich zugeschaltet. Er ist Vermögensverwalter von der ACFIF International. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Lochner und ebenfalls einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer und Ihre Follower aus Zürich.
Und ich hoffe, ihr feiert es, dass Moimir Lenker wieder zurück ist und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir die Interviews gefallen und vor allem mit Herrn Lenker. Natürlich, wir werden ja gerne schon mittlerweile als Telling und Netzer bezeichnet. Ich hoffe, dem werden wir heute wieder gerecht. Aber ich würde gerne mit 5 schnellen Fragen starten, Herr Lenker. Sind Sie bereit?
Ja, bevor wir mit den Fragen starten, kann ich nicht versäumen, Ihnen auch im Namen der ACFIF zu Ihrer Hochzeit herzlich zu gratulieren.
Herzlichen Dank. Am 4. Juli war es soweit, ja, die Standesamtliche. Herzlichen Dank.
Jetzt können Sie mit Ihren Fragen beginnen.
Es geht sofort weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher ein toller Service für euch, nämlich 2 wichtige Themen, die auch heute im Interview ausführlich besprochen werden. Einmal Schweizer Franken und wie investiert man in Schweizer Aktien und natürlich der Dollar, wie sich der auf euer Depot konkret auswirkt und wie man auch Währungsrisiken absichern oder umgehen kann. Beides bekommt ihr kostenlos von uns Research zur Verfügung gestellt. Könnt ihr euch beides gratis downloaden. Links dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Jetzt beginne ich. Erste Frage. Wird der Dollar noch schwächer?
Nein.
Zweitens. Sind die Märkte überbewertet?
Nein.
Drittens. Geht die Dominanz der USA langfristig weiter?
Ja.
Viertens, kommt noch eine heftige Korrektur in diesem Jahr oder wird das zweite Halbjahr dick im Plus schließen?
Es kommt keine größere Korrektur.
Fünftens, welche 3 Aktien fürs zweite Halbjahr?
Eine typische Lochner-Frage. Zürich, Alibaba, Amazon.
Das sind spannende Titel, da können wir heute noch bisschen vertieft drüber sprechen. Wir haben einige Themen und Leute, wenn euch solche Interviews gefallen, dann könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren, um solche tollen Gäste nicht mehr zu verpassen. Herr Lenker, ich habe mir natürlich nochmal angeschaut, die letzten Interviews, was Sie gesagt haben. Ende April haben Sie gesagt, in 3 Monaten ist alles anders. Da wachen Anleger in einer neuen Welt auf. Jetzt fällt das fast genau auf den 1. August. Da ist jetzt die neue Deadline von Herrn Trump und seinen Briefen, die er verschickt hat und die Zölle. Wird das am Ende ein böses Erwachen?
am 1. August haben wir in der Schweiz unseren wunderbaren Nationalfeiertag.
Passt sehr gut.
Das passt natürlich sehr gut. Und Herr Trump wird, es gibt einen, ja, wie soll ich sagen, eine interessante neue Entwicklung in seinem Verhaltensmuster. Seine Unkalkulierbarkeit wird kalkulierbar. Was macht der Trump? Er verschickt Briefe, er verschickt Mahnungen, er verschiebt die Deadlines. Warum tut er das? Er wird seine Berater haben, die auch mittlerweile so weit sind, dass sie ganz genau wissen, dass dieser Zollkrieg nicht zu gewinnen ist. Das weiß auch die ganze Welt. Darüber haben wir beide auch schon hinlänglich gesprochen. Und klar ist, dass die Lösungen her müssen. Es sind ja schon einige Lösungen da. Es werden weitere Lösungen folgen. Er will seine Deals abschließen. Es ist eine Verzögerungstaktik. Es ist tatsächlich ein Eingeständnis auch die Verhandlungspartner von seiner Seite aus. Und er will einfach damit Zeit gewinnen, um seine Deals abzuschließen. Dieses Thema, wie Sie auch sehen, wie die Märkte reagieren, wird auch, vorher waren die Bewegungen 3, 5, 6, 1000 Punkte im Dow Jones. Jetzt sind es einige 100 Punkte, wenn überhaupt. Das heißt also, dieses Thema, wie unser Truthahn halt eben seinen Gesetzen folgt, genauso folgen auch die im Moment, wie ich finde, sehr rationalen und intelligenten Investoren weltweit, dass dieses Thema immer mehr von der Bildfläche verschwindet. Es wird Deals geben, es wird Lösungen geben. Der Handelskrieg wird weltweit aus dem zentralen Fokus der Märkte verschwinden.
Aber es zieht sich ja schon wie ein Kaugummi und so, die richtig dicken Lösungen sind noch nicht da. Es ist ja so ein bisschen, manche Sachen bei Vietnam zum Beispiel, besser als jetzt damals angekündigt, nicht 46%, sondern dann halt 20. Trotzdem, eigentlich stehen wir ja schon mehr oder weniger da, wo wir Anfang April stehen. Vor allem, es könnte jetzt auch schief gehen. Also so richtig, also weiße Schwäne gab es eher nicht und der Markt steht 20% höher. Was ist denn da jetzt so viel besser als vor 3 Monaten?
Ja, der letzte und wichtigste Satz, den Sie ausgesprochen haben, war, der Markt ist 20% höher. Wir sind auf den Allzeithochs-Levels. Wir müssen das nachher nochmal differenzieren. Wir müssen die Schweiz, Europa und Amerika wie immer separat auseinandernehmen. Überall gibt es natürlich eine ganze Menge zu sagen, aber Sie haben es richtig gesagt. Also wenn ein neues Allzeithoch kein weißer Schwan ist, weiß ich es auch nicht. Letztes Mal haben Sie ja über eine Horrorstimmung gesprochen. Letztes Mal haben Sie Begriffe wie Amerika pleite, Rezession in den Mund genommen. Darüber redet keiner mehr. Wo ich immer sowieso eigentlich sehr stark verwundert bin, denn wenn ich falsch liege, bekomme ich es um die Ohren geknallt. Wenn ich richtig liege, ist es selbstverständlich. Dann ist es halt der Markt, der recht hatte und ich linker. Es geht mir auch in erster Linie nicht darum, ob ich Recht habe oder nicht Recht habe. Ich habe nicht in allem Recht. Wie Sie genau wissen, wir können dazu auch ganz genau Stellung nehmen, wo ich nicht Recht hatte. Das werden wir natürlich ganz klar auseinandernehmen. Aber ich habe letztens eine E-Mail von einem Ihrer Follower bekommen. Der hat gesagt, ja, Herr Linker, Sie erzählen schon manchmal das Gleiche. Ja, ich erzähle lieber das Gleiche, was richtig ist, als immer was Neues, was Mist ist. Von daher betrachtet muss man das schon etwas auseinandernehmen. Natürlich zieht sich das hin. Das ist ein Teil der Strategie. Das ist übrigens auch genauso, wie sich der Markt verhält manchmal. Wir haben nicht, wie Ihre letzte Überschrift lautete, dann fliegt der Deckel weg. Der Deckel fliegt nie weg. Die Märkte steigen, 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 erreichen neue Allzeithochs. Viele fragen sich, wow, wie konnte das wieder passieren? Jetzt muss ich Aktien kaufen prozyklisch. Das ist die Realität. So verhalten sich die Märkte. Nicht der Deckel fliegt weg und jeder feiert, weil jeder drin ist. Das ist einfach nicht wahr. Und genau solche Verzögerungstaktiken und genau dieses zermürbende Verhalten ist ein Teil seiner Strategie. Und das ist genau das, was die Märkte ja auch nachhaltig beeinflusst. Im Moment sehen wir das mit einer absoluten Evidenz.
Dass die USA pleite sind, das habe nicht ich behauptet, ich habe ja einige zitiert, das haben ja sehr viele Zeitungen geschrieben oder auch Experten wie zum Beispiel Herr Sinn haben das ja ins Spiel gebracht, deswegen habe ich darauf Bezug genommen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die USA pleite sind oder pleite gehen. Demnächst halte ich auch für eher oder sogar sehr unwahrscheinlich, nur um das nochmal dazu zu sagen. Zu Trump, Sie haben gerade gesagt, das ist eine Zermürbungstaktik, also zwischen Taco, das hat ja zuletzt Schlagzeilen gemacht, also Trump always chickens out, jetzt haben ja manche gesagt, auch schon wieder Taco, jetzt ist es dann der 1. August. Zwischendrin hat er aber auch knallhart in der Ost dann durchgegriffen, also auch teilweise Macher, dann jetzt Steuersenkungen, die Big Beautiful Bill, auf der anderen Seite aber auch Mega-Schulden. Welche Note würden Sie ihm denn geben, dieses Gesamtkonstrukt, was ja schon sehr ambivalent ist alles?
Sie wissen genau, dass ich zu Beginn des Jahres gesagt habe, oder als er, glaube ich, einen Monat im Amt war, haben wir zusammen ein Gespräch geführt. Und da habe ich gesagt, egal, ob man jetzt seine Leistung positiv oder negativ bewertet, er hat etwas getan, er hat eine ganze Menge getan, er hat viel mehr Bewegung reingebracht als in den gesamten letzten Jahren. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass, bitte an ihre Follower nicht falsch verstehen. Ich bin niemand, der Kriege verurteilt. Ich bin immer für diplomatische Lösungen. Ich bin der Letzte, der will, dass auf der Welt Menschen sterben. Aber Nahost war das Beste, was ihm passieren konnte außenpolitisch. Er konnte brillieren, er konnte durchgreifen, er konnte sich feiern lassen. Und das ist genau das, was er gebraucht hat. Fakt ist, ob taktisch, außenpolitisch, der Schlag war ein Erfolg. Man sagt ja, er hat der Welt einen Gefallen getan. Ich würde nicht so weit gehen. Aber Fakt ist, dass das die Härte ist, die man von ihm erwartet hat. Welche Note? Ich gebe ihm keine Note. Es ist Blödsinn, ihm eine Note zu geben. Ich sage nur, er hat in viele Sachen, er hat natürlich nicht alles gut, er hat vieles Negative und sein Chaos ist nicht etwas, was schön ist, aber mit absoluter Klarheit ist, dass Struktur im Nahost in die Lösung, ich sage nicht eine Lösung herbeizuführen, aber eine Struktur in die Lösungsfindung reinzubringen. Er hat Europa wachgerüttelt, müssen wir nicht darüber diskutieren. Er hat Bewegung in den Ukraine-Konflikt reingebracht, er hat in viele Sachen Konstruktivität reingebracht. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, lassen wir dahingestellt sein, aber diese Konstruktivität, die ist mit absoluter Sicherheit als innovativ zu bewerten.
Aber da nochmal, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber um das Thema vielleicht abzuschließen, Ukraine, da hatten wir, ja, oder die Märkte, viele die Hoffnung, dass das in diesem Jahr klappt oder vielleicht sogar schon jetzt vorbei ist. Jetzt irgendwie denkt man sich, ja, vielleicht bis Jahresende, aber irgendwie glaubt man auch nicht so wirklich dran. Also viele Probleme sind doch überhaupt nicht gelöst. Der Handelskrieg ist nicht gelöst. Ukraine ist nicht gelöst. Und die Leute, glaube ich, kapieren nicht, warum steigen die Kurse trotzdem so. Also da braucht es ja jetzt nur ein paar Kleinigkeiten. Da ist ja eigentlich schon die Perfektion eingepreist, oder? Also wenn die Kurse so steigen und eigentlich verbessert sich nichts, das kapieren, glaube ich, einfach viele nicht.
Ja, so funktioniert die Börse seit 150 Jahren. So alt wie der Dow Jones ist, oder? Man sagt immer Prinzip Hoffnung. Nein, das ist nicht Prinzip Hoffnung. Ich meine, grundsätzlich betrachtet basiert ja unsere Wirtschaft, Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, auch soziale Marktwirtschaft auf einer moderaten Inflation, auf einem Wachstum. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Lassen Sie uns erstmal auf die Punkte einzeln eingehen und dann kommen wir auf das Level der Märkte. Sie haben völlig recht, Ukraine ist ein Thema, wo ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe immer gesagt, es wird eine Lösung am Grüntisch finden. Militärisch wird es diese Lösung nicht geben. Das versteht, glaube ich, jeder. Auch diese Sinnlosigkeit versteht jeder. Da gibt es Pattsituationen und die müssen am Grüntisch gelöst werden. Das ist außer Frage. Wann es passiert, weiß ich nicht. Hoffentlich absolut schnellstmöglich. Aber das habe ich ihm letztes Mal schon gesagt, dass Nahost ein Thema ist, was die Märkte nur in einem Punkt. Die Börse kennt kein Mitgefühl. Die Börse ist nicht empathisch. Die Börse ist nicht mitleidig, sondern die Börse interessiert, Ölpreis rauf, runter, mischen sich die Amerikaner? Ja, sie haben sich eingemischt, sehr kurz, sehr prägnant. Der Ölpreis ist danach sofort wieder runtergegangen, Inflationsgefahr gebannt, Thema vom Tisch. So funktionieren die Märkte. Bei Ukraine ist es komplett etwas anderes. Und ich habe sehr, sehr viel von meinen, auch Ihre Follower, meine Zuhörer, sagen immer wieder, ja, Herr Linke, aber im Moment, das ist doch alles so schlimm weltweit. Und ich muss dann leider Gottes sagen, nein. Erinnern wir uns an die Dotcom-Blase, an den furchtbaren Crash. Erinnern wir uns bitte an 9/11. Erinnern wir uns an Lehman-Kollaps, wo Sie wissen, das waren zwei Situationen, wo ich wirklich sehr, sehr, ja, nicht Angst, aber wo man wirklich sehr, sehr aufmerksam sein musste, weil bei Lehman war es so, dass das System am Kollaps war. Und hätten da die Notenbanken die Lösung nicht geliefert, da waren wir wirklich sehr nah dran. Aber der Beweis war, dass es zu diesem System keine Alternative gibt. Und das ist jedes Mal, wenn ich auch mit Kunden, wenn ich mit Menschen spreche, die wahnsinnige Angst haben, sage ich, Leute, was ist denn die Alternative? Wir hätten zweimal die Alternative gehabt, Lehman und Corona. Und beide Male haben die Notenbanken das System gerettet, weil es zu diesem System keine Alternative gibt und weil kein anderes System nachhaltig funktioniert. Das zu diesem Thema. Also, ich hoffe, dass in der Ukraine bald dieser Schwan, der fehlt noch, am Horizont auftaucht. Das wäre großartig. Und das wäre auch natürlich aus humanitärer Sicht absolut mehr als erstrebenswert. Jetzt kommen wir zu dem Level der Märkte. Es sind wieder drei Begriffe. Ja, wie soll ich sagen? Die sind wie aus dem Nichts emporgeschossen. Das ist FOMO, das ist Tina und das ist die Wall of Worry. FOMO, Fear of Missing Out. Es könnte ja sein, dass am nächsten Wochenende tatsächlich in der Ukraine ein Waffenstillstand ausgehandelt wird. Kein Mensch weiß, wann es passiert. Es wird passieren. Und das will man nicht verpassen. Fear of missing out. Dann haben wir die Tina. There is no alternative. In der Schweiz ist Tina omnipräsent. Wir sind mit den Zinsen bei Null. Es gibt keine Zinsen. Diese Anlageklasse existiert nicht. Und in Europa kommt Tina immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil die Zinsen immer mehr sinken. Jetzt haben noch einige Leute zu 3-4% Geld fest angelegt in Euro. Diese Ära neigt sich dem Ende entgegen. Also Tina kommt auch in Europa. In Amerika schaut sich die Tina das noch von außen an und wartet auf ihre Einreisepapiere. Und sie ist aber schon im Anflug, weil auch
die
dort
Zinsen
werden
die bald fallen werden.
Ja. Natürlich. Vielleicht an dieser Stelle. Jay Powell macht einen fantastischen Job. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und er ist ein Segen für die Weltmärkte. Er ist auch Segen für die Stabilität der amerikanischen Ökonomie. Meine absolut klare Meinung, meine Überzeugung. Und dann haben wir natürlich eine Entwicklung, was dem Trump in die Karten spielt. Der Dollar wird schwächer. Das ist die einzige Fehleinschätzung meinerseits, dass der so schwach geworden ist. Das aber wiederum erleichtert dem Trump die Neuverschuldung oder die Refinanzierung seiner Schulden. Und gleichzeitig hat er doch einen immensen Zinsspread. Weil Amerika ist immer noch bei 4, 4,5, 5 auf der längeren Seite. In Europa sind wir gegen 2, in der Schweiz sind wir gegen negativ. Das heißt, die Attraktivität der Zinsspanne bleibt gewährleistet und er kann es trotzdem durch den billigen Dollar refinanzieren. Das heißt also, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Und dann haben wir die Wall of Worry, natürlich die Sorgenwand. Die Anleger klettern diese Wand hoch. Ja, warum? Weil sie sich dessen bewusst werden, dass es diese Sorgen schon immer gab. Es ist alles nicht so schlimm. FOMO und Tina stehen an der Wand und helfen den Leuten noch hoch. Und das ist das Bild, was sich im Moment weltweit abzeichnet.
Dollar ist ein sehr gutes Stichwort. Lassen Sie uns darüber sprechen. Vielleicht noch ganz kurz davor zu den USA, denn es passieren ja schon viele wilde Dinge. Also wir haben ja gesehen, es ist auch viel Kapital rausgeflossen. Volker Helmer hat vor kurzem auch gesagt, obwohl er sehr bullisch ist, weil er sagt, Trump setzt da gerade sehr viele Sachen auf, die die USA sehr attraktiv machen. Trotzdem hat er gesagt, es war ein gewisser Schock, es war eine Unsicherheit da, es ist Geld rausgeflossen. Und jetzt kommt auch noch Elon Musk und will eine eigene Partei gründen. Also das ist schon wild gerade, oder? Was da alles passiert und das verschreckt schon einige Investoren. Wie schätzen Sie das ein? Vor allem Musk.
Es ist nicht wild, aber es ist brutal interessant. Ich bin froh, dass wir auf dieses Thema eingehen. Ich meine, Trump hat das Gleiche ja gemacht für die Reformpartei in den 90er Jahren. Als er bei den Republikanern nicht aufgestellt wurde, dann hat er ja gesagt, er macht es über die Reformpartei und will auch kandidieren, um so in den Kongress reinzukommen. Und Bernie Sanders wissen auch viele nicht. Bernie Sanders ist ein unabhängiger Politiker. Er ist zwar unter der Flagge der Demokratischen Partei, aber er hat das auch selbstständig gemacht. Und es ist natürlich spannend, was passieren könnte, dass wenn tatsächlich Musk einen gewissen Erfolg hat und ja 3, 4, 5, 6 Sitze im Kongress ergattert und Senatoren ins Rennen schickt, wäre das natürlich schon extrem spannend und könnte tatsächlich ein Zünglein an der Waage sein. Nun gehen die Theorien ja weit auseinander. Die einen sagen, ja, wie naiv seid ihr denn? Glaubt ihr denn, dass der Musk die Hälfte seines Vermögens verloren hat? Mr. Trump war sein großer Bruder, er hat ihn mit Geld zugeschüttet und dann war er seiner Seite als die Perle und jetzt kommt es zu so einem Zerwürfnis. Musk hat 100, 150 Milliarden verloren, das kann ihm natürlich auch nicht schmecken. Und viele vermuten dahinter eine glasklare Strategie. Denn das, was Musk an sich zieht, kann immer noch dann durch die Hintertür wiederum dem Trump zugeführt werden. Dann gibt's aber andere, die das Ganze gar nicht für so ein Fake halten. Und ich halte den Musk für narzisstisch genug, um das tatsächlich durchzuziehen. Und das ist eine spannende Geschichte. Ich finde es eine Bereicherung. Viele Leute sagen auch, dass das politische System in den USA überworfen ist, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. So wie die Zusammensetzung des Schweizer Marktindex, so ist auch die Zusammensetzung der amerikanischen Parteien zu stark polarisierend. Und das ist vielleicht etwas, wo ich sage, da könnte wirklich Wind reinkommen und es wäre eigentlich wünschenswert und es wäre eigentlich spannend. Also für die Demokratie ist es mit Sicherheit ein Gewinn, Für den Trump könnte es ein Problem werden. Es wird spannend, das zu beobachten. Jetzt Prognosen aufzustellen, wäre Blödsinn. Aber sollte es ihm gelingen, tatsächlich 3, 4, 5 Senatoren ins Rennen zu schicken, wäre das wirklich, wird sehr spannend, sich das anzuschauen.
Und der Dollar wird sich trotzdem wiederholen.
Schauen Sie, wir haben 60% der 60% der globalen Reserven sind in Dollar. Das Gold wird in Dollar, das Gold wird in Dollar gefixt. Das Öl wird in Dollar gefixt. Dollar spielt eine, so wie das Gold für die Bibel, so ist der Dollar für die globale Wirtschaft. Es ist die Leitwährung. Die Leitwährung wird schwierig, wenn nicht unmöglich sein, das abzulösen. Er war sehr stark überverkauft, es kamen viele Dinge zusammen. Leute wie Herr Lochner, die gesagt haben, dass Amerika pleite geht, haben mir Nötiges dazu getan, dass dann natürlich diese Ausverkauf...
Ich bin schuld, ja genau, das war's, dass die Leute gesagt haben, jetzt raus aus dem Dollar.
Medien und Truthähne spielen auch natürlich eine Rolle. Der Dollar ist sehr stark überverkauft und 3, 4, 5, 6% okay, aber 10, 11% ist einfach mal too much. Einfach zu viel des Guten. Und ich denke, dass wenn in Amerika die Lage stabil wird auf der Zollfront und wenn die Lage mit den ersten Umschuldungen, wenn man sieht, dass das über die Bühne gehen wird und dass Trumps Bill doch nicht vielleicht so katastrophal ist, dass es eigentlich nur ein Wahlversprechen einlösen ist und nicht Horrorszenarien an die Wand gemalt werden sollten. Ich meine, was macht Europa? Amerika ist seit Dutzenden auf Pump gewachsen. Europa versucht jetzt, in diese Fußstapfen zu treten. Und das ist auch ein Teil unserer Ökonomie, der Gegenwärtigkeit, der Gegenwart. Und deswegen, ich denke, dass auch die Lage sich durchstabilisieren wird.
Welche Rolle spielen eigentlich gerade die Währungen? Weil für Anleger ist es ja nicht so schön, jetzt haben sich die US-Aktien zuletzt erholt, also jetzt zum Beispiel für einen deutschen Anleger oder Schweizer Anleger ist natürlich mal was anderes ein bisschen, aber sagen wir mal, der deutsche Anleger hat jetzt US-Aktien und dann sind die gestiegen um 10%, aber der Dollar ist halt gefallen, dann ist die Rendite nicht mehr ganz so schön. Welche Rolle spielen denn die sämtlichen Währungen oder diese Entwicklungen gerade?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und ich bin dankbar, dass Sie ansprechen. Mich erreichen immer noch sehr, sehr viele Anfragen und sehr viele Zuschriften, weil die Lage oder weil dieser Sachverhalt immer noch nicht klar ist. Und ich kann immer wieder Ihren Followern sagen, ein Kompliment, bitte scheut nicht. Ich merke, dass uns beiden, was mich persönlich sehr freut, sehr viele neue Investoren, sehr viele Börsenneulinge. Und das Thema Börse, das Thema Investieren wird für unsere Altersvorsorge immer wichtiger und es wird immer eine größere Rolle spielen. Und sich damit zu beschäftigen, kann man nicht früh genug damit anfangen. Und ich finde das gut, dass uns sehr viele Neulinge zuschauen. Und das ist doch eine Mission, die man auch als Vermögensverwalter oder Sie als ein YouTuber tatsächlich zu erfüllen hat. Und das meine ich jetzt völlig, völlig unironisch. Es gibt keine dummen Fragen. Stellt sie und sie werden beantwortet. Ganz wichtig, dieses Thema Währungen. Wir haben ja drei Komponenten. Das ist einmal das Land, die Landeswährung oder die Referenzwährung, in dem der Kunde sitzt. Dann haben wir das Land, in das investiert wird oder in die Währung investiert wird. Und dann haben wir den Sitz der Gesellschaft oder des Objektes, in was ich Geld investiere. Und ich möchte das anhand eines kurzen Beispiels doch wirklich nochmal etwas auseinanderlaufen lassen. Wenn wir neue Kunden bekommen aus Deutschland, die sagen immer, ja Herr Linker, nein, ich will keine Referenzwährung Euro. Ich will in Dollar oder hauptsächlich in Schweizer Franken investieren. Sage ich, ja, aber Referenzwährung ist nur der Spiegel. Und da gibt es dieses klar prägnante Beispiel, was jeder verstehen muss. Der Herr Lochner kommt zu mir als Kunde. Sie sind ein deutscher Staatsbürger. Ihre Referenzwährung ist Euro. Für Sie bleibt der Euro immer ein Euro. Der ändert sich nicht. Er ändert sich immer nur im Verhältnis zu anderen Währungen. Jetzt hat der Herr Lochner vor 18 Jahren über uns 1 Million Euro investiert. Und ich habe nichts anderes getan, außer dafür Schweizer Franken gekauft. Das Geld ist investiert in Schweizer Franken und Sie haben die Referenzwährung Euro. Jetzt nach 18 Jahren sagen Sie zu mir, Linker, verkauf mir die Schweizer Franken. Ich verkaufe die Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist immer noch das Gleiche. Aber wenn ich das Geld zurück in Euro tausche, in Ihre Referenzwährung, dann sind es 2 Millionen Euro. Weil der Schweizer Franken sich zum Euro verdoppelt hat.
Ja.
Soweit klar. Das ist das simpelste, prägnanteste Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Nehmen wir die Linde-Aktie. Die Linde-Aktie wird gehandelt in, nehmen wir mal an, ich glaube nicht mehr, aber in Frankfurt, in London und in den USA. Spielt keine Rolle. Weltweit. Nehmen wir mal an. Jetzt haben wir einen Deutschen und einen Schweizer.
Mhm.
Der Deutsche kauft die Linde, der Schweizer kauft die Linde. Der Deutsche hat kein Fremdwährungsrisiko. Und zwar auf gar keinen Fall. Es ist egal, wo er diese Aktie kauft. Es ist für beide egal, wo sie diese Aktie kaufen. Warum? Die Aktie sitzt in Deutschland mit der Währung, mit der Referenzwährung Euro.
Mhm.
Die Notiz in Dollar oder die Notiz in London oder die Notiz in japanischen Yen spielt keine Rolle. Spiegelt nur den Wert gegenüber dem Euro. Für die Wertigkeit ist eine Sache wichtig. Euro, der Eurokurs und die Entwicklung der Aktie. Alles andere ist irrelevant. Die anderen spiegeln sie nur wieder. Also wenn die Aktie in Euro steigt, dann steigt sie im Yen weiter. Wenn die Aktie im Euro stehen bleibt und der Yen steigt, dann wird natürlich die Aktie trotzdem mehr wert, weil sie in Yen gekauft wurde. Und für den Schweizer ist es ebenfalls unerheblich, weil er hat das Fremdwährungsrisiko sowieso, weil er verlässt sein eigenes Land. Aber die Währungen gleichen miteinander aus. Jetzt schauen wir uns eine Amazon-Aktie. Jetzt haben wir einen Amerikaner, einen Deutschen und einen Schweizer. Für alle drei gibt es einen Unterschied. Der Amerikaner kauft die Amazon-Aktie. Er wohnt im selben Land wie der Titel. Alles ist völlig klar. Für die anderen ist es auch irrelevant, wo sie kaufen, weil sie haben das Währungsrisiko sowieso. Sie investieren in die Aktie und die anderen Währungen gleichen es ab. Hingegen kauft ein Deutscher die Zürich-Aktie in Schweizer Franken und die Aktie steigt oder fällt, spielt keine Rolle, aber der Schweizer Franken steigt, profitiert logischerweise er zusätzlich durch den Anstieg der Währung. Das heißt, wenn jemand da immer noch ein Kuddelmuddel hat, einfach mal einen Zettel nehmen, so wie ich das gerade gemacht habe, und auf diesen Zettel schreibt man sich einfach die simpelsten Zusammenhänge und überlegt sich genau, aha, wenn ich jetzt die Linde in Euro kaufe, ich kann sie ja genauso gut in Dollar kaufen, denn wenn die Aktie steigt oder fällt, das spiegelt ja der Dollarkurs wieder. Wichtig ist, was im Heimstadion passiert. Da wird das Spiel entschieden. Woanders wird es nur reflektiert.
Ich hoffe, dass Vorlage Schweizer Franken. Also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Das ist, ich glaube, für einige ein kompliziertes Thema, aber
ja,
ich hoffe, Linker hat das aber jetzt
das wird
gut
der Herr Linker,
erklärt.
Das wird der Herr Linker wiederholen, bis das jeder ihrer Follower begreift oder jeder versteht, weil das er es nicht versteht, ist absolut normal. Natürlich nicht die Profis unter ihren Followern, selbstverständlich nicht, aber für die Neulinge ist es essentiell und das werden wir immer wieder aufgreifen, damit das wirklich antizipiert wird, weil das wirklich ein ganz wichtiges Thema ist.
Wann gibt's denn jetzt Negativzinsen in der Schweiz? Das haben Sie ja letztes Jahr schon ins Spiel gebracht.
Ja, und dafür wurde ich auch belächelt. Als ich gesagt habe, vor einem Jahr, die Inflation in der Schweiz geht gegen Null oder auf Null, und wir werden auf Null runtergehen, dann wurde ich wirklich ausgelacht. Wir sind bei Null und letzten Monat waren wir deflationär. Wir waren sogar in der negativen Inflation. Das heißt also, das Gegenteil, auch für die Neulinge, Inflation ist eine Geldentwertung, Deflation ist eine Geldaufwertung. Das ist natürlich für eine Exportwirtschaft wie die Schweiz absolute Katastrophe. Und die Notenbank, die SNB, wird alles tun, um das nicht zuzulassen. Ich habe das Wort Negativzinsen, glaube ich, als einer der ersten in den Mund genommen. Jetzt häufen sich die Stimmen und mittlerweile ist man eigentlich hundertprozentig davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit wird. Denn Sie haben es gesehen, die Zinsen sind auf Null runter. Was hat der Schweizer Franken gemacht? Er hat ganz kurz aufgeatmet und befindet sich jetzt wieder, glaube ich, 1% über dem Allzeittief gegenüber dem Euro und dem Dollar sowieso. Das hat es ja noch zusätzlich geboostet. Das heißt also, der Nationalbank, der Schweizerischen Nationalbank gehen die Mittel aus. Ein Mittel bleibt, das ist der Negativzins. Und das ist auch eine Frage der Zeit, bis es passiert. Denn wenn Sie die Mieten hier aus dem Index rausdiskontieren, sind wir faktisch in einer Deflation. Und das ist etwas, was langfristig nicht sein wird. Man muss den Schweizer Franken schwächen, langfristig. Sie kennen meine Meinung und Sie kennen auch meine ganz klare Prognose. Den Schweizer Franken kann man nicht schwächen. Den Schweizer Franken wird man nicht schwächen können. Es geht immer wieder um Phasen und es geht immer wieder um Ruheperioden, wo die Wirtschaft sich transformieren kann, wo die Wirtschaft es adaptieren muss, wo sie sich beruhigt, wo sie ausatmet und einfach lernt, immer wieder damit umzugehen. Denn nochmal, für die Schweizer Franken ist für die Schweizer Exportwirtschaft ein großes Problem. Dazu gesellt sich jetzt in Amerika der schwache Dollar und der Schweizer Franken. Das gerade für die Pharma, für die chemische Industrie ist das ein Problem. Und so innovativ diese Unternehmen auch sind, das wird sich natürlich im Laufe der Zeit manifestieren. Und da muss die SNB alles tun, um, wie gesagt, der Wirtschaft zumindest genug Luft zu geben, um zu atmen und um das vorübergehend zu antizipieren.
Und obwohl der Schweizer Franken geschwächt werden soll, Sie haben es gerade erklärt, Sie glauben, dass das gar nicht möglich ist und dass es eine weiterhin historische Chance ist für deutsche Anleger oder für Euro-Anleger langfristig, dass der Euro stark abwerten wird gegenüber dem Franken.
In 15 oder wenn ich bei mir im Büro deutsche Kunden sitzen habe, dann sage ich zu denen, dann sagen die Kunden zu mir, ja, Herr Linke, hätten wir uns vor 15 oder 20 Jahren kennengelernt, sage ich, nein, Gott sei Dank haben wir uns jetzt kennengelernt. Denn der zögert und zaudert, wird in 20 Jahren genau das Gleiche sagen, was Sie mir heute sagen. Hätte ich vor 15 Jahren mal. Nein, nein. In 15 Jahren werden sich die, die es nicht getan haben, einfach ärgern. Fear of missing out. Ganz einfach. Weil es ist eine Entwicklung, die tatsächlich historisch betrachtet nun mal stattfindet. Und da bin ich mir ausnahmsweise auch mit sehr vielen Experten absolut einig. Da bin ich absolut mit vielen Experten einer Meinung. Oder sie mit mir, wie auch immer, spielt keine Rolle, dass das ein Prozess ist, der auf lange Sicht absolut nicht reversibel sein kann.
Andreas Beck sagt ja sogar, dass es mathematisch, dass es gar nicht anders passieren kann, also dass der Schweizer Franken gegenüber dem Euro aufwerten müsse. Sind wir gespannt, ob das in den kommenden Jahren so weitergeht.
Da hat der Kollege Beck absolut recht, da sind wir voll einer Meinung.
Kommen wir noch zu Einzelaktien und auch zu Ihrem Algorithmus. Was hat denn der zuletzt verraten? Also wenn wir mal auf Momentum schauen, Sie haben vorher drei Aktien genannt. Welche Aktien sind denn ein Kauf gerade und warum aus Ihrer Sicht?
Also der Algorithmus ist gerade jetzt, die neuesten Auswertungen, sehr spannend. Er ist sehr, sehr momentumlastig. Also wir haben tatsächlich im Moment, also ich habe es ja letztes Mal erklärt, der Algorithmus sagt uns eigentlich am Ende des Tages, ob wir uns mehr an der Fundamentalität oder am Momentum, also psychologisch oder fundamental orientieren sollen. Und das ist tatsächlich mit historisch der höchste Wert, dass wir bei 80% Marktpsychologie liegen. Das heißt, der Algorithmus sagt, dass der Markt im Moment extrem momentumgetrieben ist und extrem durch psychologische Leitsätze getrieben wird.
Damit ist das gut oder schlecht oder neutral?
Es ist weder noch, es ist eine Interpretationsgeschichte. Er sagt uns einfach nur, geh das Momentum. Und das Momentum steht auf Recovery. Um den Herrn Lochner zu zitieren, dann fliegt der Deckel weg. Das sagt der Algorithmus, dass wenn bestimmte weißen Schwäne kommen und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist tatsächlich der Nährboden für eine Rallye gegeben. Wobei die Rallye ist ja, die Erholungsrallye ist ja, Sie sagen ja, gibt's weitere Korrekturen. Welche Korrekturen? Also, wir haben in der Schweiz ist die Korrektur noch nicht abgeschlossen. Der Markt ist noch nicht zurück auf dem alten Level, weil der Schweizer Franken drückt. Im DAX ist es der Fall, in Amerika ist es auch der Fall, aber da wird's belastet dadurch. Unser bestes Beispiel von vorhin. Wir sind zwar in Amerika auf den Allzeithöchstständen, aber das nützt den Europäern nichts, das nützt der ganzen Welt nichts. Das nützt dem Amerikaner etwas, aber nicht der gesamten Welt, weil die gesamte Welt hat 10% Kursverluste zu tragen. Und die muss man natürlich von den Höchstständen abdiskontieren. Also fehlen immer noch trotzdem 10% zum Allzeithoch. Etwa so wie in der Schweiz. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, um das, was wir vorhin aufgegriffen haben, um das zu Ende zu führen. Das sieht man. Also das ist die Entwicklung im Moment. Und man muss immer auch, ganz wichtig als Fazit, die Währungssituation immer in die Bestandaufnahme mit reinbringen. Um Ihre Frage zu beantworten, um auf den Punkt zu kommen, der Algorithmus ist im Moment sehr, sehr momentumbezogen. Und Momentum bedeutet immer, wenn weiße Schwäne oder wenn keine schwarzen Schwäne, es würde nur genügen, wenn keine schwarzen Schwäne kommen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir deutlich höher schließen in diesem Jahr. Aber jetzt kommen Sie ja wieder, was ist denn Ende des Jahres? Ende des Jahres ist Ende 25 und dann ist Anfang 26. Und ob wir dann eine Rallye haben im Februar 26 oder im Dezember 25, diese Kaffeesatzleserei, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich bin ganz klar der Überzeugung, dass die Märkte auf diesem Niveau nicht verharren werden. Das ist die Aussage, die Sie von mir bekommen.
Amazon Haben Sie vorher genannt, ist das auch eine Momentum-Aktie oder dann mehr eine Nvidia? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das können Sie mit Nvidia überhaupt nicht vergleichen. Nvidia hat ein Wachstum hingelegt in 3 Jahren, was Amazon in den letzten 20 Jahren. Amazon ist der Blue Chip für mich. Amazon ist für mich der Blue Chip der Magnificent Seven. Es ist die Magnificent Seven Aktie, die im Moment ganz klar für mich im Fokus ist. Netflix Warum? Ist fantastisch. Ich bin ja dabei, das zu erklären. Netflix als Beispiel ist ebenfalls sehr, sehr gut gelaufen, fantastisch gelaufen, ist auf dem Allzeithoch im Gegensatz zu den anderen. Amazon ist einfach global extrem gut aufgestellt und Amazon, wenn etwas passt, kaufen sie es. Eine prall gefüllte Kriegskasse, operativ läuft es sehr, sehr gut. Und wenn KI, dann wird Amazon natürlich auf der Konsumseite sehr, sehr von diesem Trend profitieren. Und vor allen Dingen profitieren, indem sich das in den Umsatzzahlen widerspiegelt, in den Cashflows widerspiegelt. Das heißt, nicht eine Spekulation da, ob eine Applikation funktioniert oder ob eine Grafikkarte funktioniert oder was auch immer, sondern es ist tatsächlich ein Investment in den KI-Cashflow. Deswegen Amazon. Und deswegen auch die Brücke zu Alibaba. Ähnlich gelagert, natürlich. Aber dazu kommt auch noch die Recovery in China. Und jetzt ist sie tatsächlich wieder kurzfristig nochmal 30% getaucht. Und das ist auf diesem Niveau tatsächlich auch ein vernünftiger und sehr rationaler Kauf. Und die dritte, die ich genannt habe, sie haben mich so überrumpelt zu Beginn, wie das ihre Art ist. Ich glaube, Zürich. Zürich hat jetzt im Zuge erstmal die Dividende wurde bezahlt, sie zahlen eine sehr hohe Dividende, dann ist die Aktie von den Allzeithöchsten etwas abgetaucht. Der Schweizer Markt hängt im Moment etwas den anderen hinterher und da ist für mich das Potenzial Minimumkurs 20-25% plus die Dividende in 6-7 Monaten oder ja in 8 Monaten, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, Sie hätten mich auch vielleicht fragen können, 3 spekulative Tipps oder 3 ausgewogene Tipps oder 3 defensive Tipps. Das wäre fürs nächste Mal vielleicht so ein kleiner Ratschlag, dass Sie mich bei der Fragestellung etwas präziser fragen. Weil da kann ich ja genauso gut kaufen. Soundhound, hopp oder top, ist ein Coinflip. Funktioniert's, funktioniert's nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, sind natürlich verschiedene Risikoklassen. Die eine Aktie hat in einem Depot eines defensiven Kunden nichts zu tun. Die andere ist ein Baustein von diesem defensiven Depot. Die Individualität des Investments ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage.
Also Soundhound wäre so eine spekulative Aktie, wo sagen wir, das ist...
Ja, das habe ich jetzt als Beispiel dahingeschmissen. Soundhound ist eine sehr spannende Spekulation, ja. Sehr spannend. Das ist diese Voice Application, KI, künstliche Spracherkennung. Einsatzgebiet ist gigantisch. Fantasie ist gigantisch, die Aktie ist durch die Decke gegangen, dann ist Nvidia ausgestiegen, dann ist die Aktie abgestürzt, hat sich seitdem aber wieder massiv erholt. Das ist eine wunderschöne, hoch spekulative Aktie.
BYD, noch Favorit bei Ihnen?
Ja, bei BYD müssen wir die Karten etwas neu mischen, nicht neu mischen. BYD hat diese Gratiszuteilung gehabt, diese Dividendenaktie. Das ist auch eine Form einer Dividendenausschüttung. Eigentlich unter dem Strich entsprach es einem Split von 30 zu 10, also 30 neue für 10 alte, aufgeteilt auf 18, 12, also in der Summe 30, 10. Die Zuteilung ist erfolgt. Die Aktie ist etwa 10% korrigiert von der Spitze. Die Zuteilungen sind auch in den Depots geschehen, aber die Aktie ist vom Handel noch in Europa bis zum, ich glaube, 29. Juli laufen die Fristen, bis die Neueinbuchungen stattgefunden haben. Man munkelt der BYD nach, dass die Umsatzzahlen, dass das Wachstum nicht so ganz aufrechterhalten sein sollte, ist alles Nebensache. Es ist ein Basisinvestment, wenn jemand in der E-Mobilität investiert sein will und investiert sein möchte, dann wird es zunehmend ein Basisinvestment. Wir sehen diese Abstrafung bei Tesla. Da haben wir, das habe ich vergessen vorher zu sagen, oder diese Rückkopplung sei mir noch erlaubt. Musk spielt schon ein heißes Spiel dort. Das muss man schon sagen, weil Musk polarisiert sehr, sehr stark. Und das polarisiert auch natürlich der Kurs der Aktie. Und das ist ja nun mal sein größter Erfolgsbaustein und Vermögenswert, ist auch psychologisch sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob er sich damit, mit seinen politischen Eskapaden, ob er sich damit einen Gefallen tut. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich bin zu dumm, um eine Glühbirne am Auto zu wechseln, also versuche ich es gar nicht. Versuche ich lieber mit Ihnen meine Gespräche zu führen, dass der eine oder andere Zuschauer, Zuseher oder ihr Follower sich vielleicht die Essenz rausziehen kann, die ihm nützt. Ich weiß nicht, ob dieser Ausflug in die Politik grundsätzlich, wie gesagt, ich finde das spannend, ich finde es interessant, aber ob er sich damit grundsätzlich einen Gefallen tut, wage ich zu
behaupten. Großes Risiko auf jeden Fall. Meine Lieblingsfrage an Sie, welche Aktien braucht man denn jetzt definitiv nicht gerade oder bis Jahresende schon mal gar nicht?
Also ich bestärke meine Meinung oder ich bestärke meine Aussage gegenüber der Schweiz. Das ist Roche, Nestle, die großen Gewichte, die lasten wie Blei auf dem Schweizer Index und kommen nicht aus dem Kreuz. Ich erspare Ihnen jetzt meine Meinung, warum Schweiz ETF, diese Problematik lassen wir diesmal wirklich beiseite, um ihre Follower nicht zu langweilen. Dann bin ich immer noch europäische Banken, muss ich nicht haben. Autos ist es auch immer noch zu früh. Hingegen sind wir sehr zunehmend bullisch im Schweizer Segment, im Immobilienmarkt. Langsam in Deutschland. Okay. In Deutschland schauen wir langsam auf den Immobilienmarkt, denn dort scheinen wir die Talsohle durchschritten zu haben. Also Autos immer noch weg, große Banken immer noch weg und dann die bausensitiven Titel. Und zwar zunehmend. Das waren wir schon vorher gut, aber jetzt gerade auch die Immobiliengesellschaften. Die Zinsen europaweit, Deutschland, Schweiz, sie sinken. Das ist eine interessante Geschichte. Wiederaufbau Ukraine, auch Stichwort. Implenia, Baugesellschaft, Sika, Geberit sowieso. Sika ist ein Problem der Schweizer Franken, das müssen wir immer noch anschauen. Aber trotz all dem bleiben wir da absolut unverändert bei unseren Kurszielen. Und in Amerika ist es immer noch ein bisschen Konsumproblematik. Die Banken gefallen mir auch immer besser. Und da ist einfach mal ganz klar Technologie immer noch Nummer eins. Alles andere muss man nicht haben. Das ist einfach so. Aber das wird sich ändern, indem sich das Zinsniveau ändert. Dann kommen auch Titel wie Caterpillar, da kommen auch Titel wie Konsumtitel, Microsoft, sowie beispielsweise Walmart, die Konsumtitel und die Banken ebenfalls kommen dann weiterhin auf die Kauflisten.
Gold und Silber, kommen wir langsam zum Ende des Videos. Wie stehen Sie dazu? Bei Gold waren Sie immer so ein bisschen vorsichtiger, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest jetzt nicht euphorisch.
Ja, Sie wissen, 331 sind wir rauf, wir sind 10% höher gelaufen, jetzt stagnieren wir auf dem Niveau und ich bleibe bei meiner Einschätzung, ein weißer Schwan und es gibt eine Korrektur. Das Thema können wir ganz kurz abhandeln, es gibt Kunden, die aus psychologischen Gründen extrem dran hängen, dann gibt es manche, die hängen weniger dran, ein weißer Schwan und wir sind immer noch sehr hoch bewertet und dann wird Luft abgelassen, um die Rallye im Aktienmarkt nicht zu verpassen.
Also wenn jetzt noch ein weißer Schwan kommt, dann, Sie haben ja letztes Jahr gesagt, 2025 wird historisch, wenn wir mal auf die DAX-Performance schauen, dann stimmt das ja sogar schon. Der DAX hat die beste erste Halbjahr seit 2007 hingelegt, also das ist schon sportlich. Wird es aber noch auch in den USA jetzt ein Kursfeuerwerk? Kommen wir vielleicht zum finalen Ausblick. Ich hätte jetzt nämlich noch zwei mögliche Optionen. Jetzt gehen wir ja dann in die Berichtssaison. Also Option 1 ist, die Ausblicke waren alle so schlecht, die Latte, wir sagen immer, die hängt niedrig, man könnte auch sagen, die liegt auf dem Boden. Also eigentlich könnte man sagen, einfaches Spiel, die Berichtssaison kann nur gut werden. Aber dann droht im vierten Quartal vielleicht ein Problem, die ganzen Vorzieheffekte wegen der Zölle, dass viel vorgezogen wurde, Konsum, Lagerbestände. Das wird dann vielleicht am Ende des Jahres eine böse Überraschung erleben. Wie schätzen Sie das ein, die zwei Berichtssaisons, die wir in diesem Jahr jetzt noch haben?
Ich glaube, dass die Berichtssaison deutlich besser ausfallen will als erwartet.
Also das kommende Quartal jetzt?
Ja.
Das würde ich unterschreiben, ja.
Ja.
Das glaube ich auch.
Ich sage deutlich besser. Aber nicht weil sehr viel vorgezogen wurde, sondern weil sie einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Das ist die Schwäche des Dollars. Und viele haben vor einem Erstarken des Dollars Angst und decken sich ein. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch Amerika im Moment alles, oder Trump tut alles dafür, um sein Haushaltsdefizitproblem in den Griff zu kriegen. Das ist seine Bibel. Und was hilft ihm dabei? Logischerweise, da hilft ihm schon der schwache Dollar. Stichwort dieses Mar-a-Lago, was nicht der Fall war, aber um das mal nochmal. So, das heißt, ihm tut der US-Exportwirtschaft, für die ist es Balsam. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Ganz klar. Und das vergessen wir. Dann sehen wir immer noch, dass die Zinsdifferenz immer noch den Banken gute Geschäfte bescheren wird. Wie auch die Erholung des amerikanischen Marktes, denn die hat es ja gegeben. Und für die Amerikaner ist es eine Erholung, weil sie haben nicht durch die Kursrisiken, durch die Abschwächung des Dollars, das hat ja Amerika nicht tangiert. Das hat auch die amerikanischen Banken für das Amerika-Geschäft nicht tangiert. Da sind wir einer Meinung. Also das kommende Quartal wird besser als erwartet. Nicht, weil die Messlatten so tief sind, aber wir werden da teilweise massive Überraschungen sehen. Das ist meine Meinung. Fürs vierte Quartal wird eine Sache, oder fürs letzte Quartal wird eine Sache sehr, sehr wichtig sein. Für das dritte und vierte Quartal wird etwas extrem wichtig sein, nämlich Lösung im Zollstreit. Wird der Dollar billig bleiben? Er wird billig bleiben, denn selbst wenn er sich 3, 4, 5% erholt, ist er immer noch billig. Dann, wie wird im Herbst die Refinanzierungsphase verlaufen? Und gibt's einen weißen Schwan oder nicht? Aber grundsätzlich betrachtet bin ich für die amerikanischen Märkte alles andere als pessimistisch. Wobei, es gibt ja keinen Grund pessimistisch. Wir sind ja auf den Allzeithöchstständen. Für die Amerikaner haben die Party, nur der Rest der Welt nicht, weil sie mit dem Dollar Geld verloren haben. Aber wie gesagt, grundsätzlich betrachtet gehe ich nach wie vor. Ich habe gesagt, dass 25 wird historisch, und Sie geben mir recht, dass wenn wir noch 10% laufen, dann wird das historisch. Denn das dann hätte niemand. Ja, weil als ich diese Aussage getroffen habe, hätte keiner auch einen Pfifferling dafür gegeben, dass es so sein wird.
Herr Lenker, ich hoffe natürlich, dass Sie recht behalten. Das wäre durchaus erfreulich. Ich hoffe oder denke, dass ihr das auch zu Hause tut. Herzlichen Dank, wie immer, für Ihren Klartext.
Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank an alle Follower für die Aufmerksamkeit und wie immer für den Respekt des Austausches. Und wie immer an dieser Stelle, der größte Fehler, den wir machen können, ist, nicht zu investieren.
Das perfekte Schlusswort, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank in die Schweiz, nach Zürich, und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.